Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es droht das dritte Rezessionsjahr in Jahren. Das ist die längst andauernde Wirtschaftskrise seit den 1920er Jahren. Das ist das, womit WIFO-Chef Felbermayr heute aufhorchen hat lassen, weil sich die Kennzahlen des österreichischen Wirtschaftsstandortes weiter eintrüben. Aber er hat natürlich auch Ratschläge, was jetzt zu tun ist. Und ich freue mich, ihn jetzt hier im Studio begrüßen zu können. Schönen guten Abend.
Hallo Frau Daniel.
Fangen wir mal an, dass das alles sehr, sehr dramatisch geklungen hat. Sie haben jetzt quasi erneute Konjunkturprognose, die hat sich noch einmal eingetrübt. Vielleicht können Sie erklären, wieso und was heißt das, eine sich weiter eintrübende Konjunkturprognose?
Wir haben im Herbst, im Oktober noch damit gerechnet, dass im Jahr 2025 das Wirtschaftswachstum zurückkehrt. Aber inzwischen hat sich einiges getan, zu unserem Nachteil. Enorme Unsicherheit auf den Weltmärkten, das ist der Trump-Effekt, aber auch ein viertes Quartal 2024, das gar nicht lief. Ja, der Konsum ist nicht zurückgekommen, so wie wir das gedacht haben. Die Stimmung ist nach wie vor schlecht. Und das heißt jetzt eben, statt ein Wachstum von 0,9% im laufenden Jahr eine Schrumpfung um 0,3. Und das ist schon eine starke Revision nach unten, die am Arbeitsmarkt Spuren hinterlässt, aber vor allem natürlich auch im Budget.
Das ist, bevor wir dann zum Budget kommen, ist natürlich die Angst, dass wir haben es jetzt alle die ganze Zeit gehört, dass die Firmenpleiten weitergehen und mit weiteren Unternehmen, die pleite gehen, natürlich auch weitere Arbeitsplätze verloren gehen. Ist das genau das, was uns jetzt die nächsten Monate droht?
Manches davon ist schon geschehen. Nicht? Also wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession. Das hat sozusagen auch den Effekt, dass die Unternehmen, die schon an der Grenze waren, möglicherweise schon über die Klippe gefallen sind. Was wir auch sehen, ist, das Bild ist ja gemischt. Es ist vor allem eine Krise in der Industrie, die geht weiter. Die Industrie schrumpft noch einmal um 3%. Also die reale Bruttowertschöpfung dort geht noch einmal zurück. Die Bauwirtschaft fängt sich aber. Und die Bauwirtschaft und auch der Einzelhandel, das sind die beiden Branchen, wo sich das Insolvenzgeschehen eigentlich konzentriert. Okay. Ja. Nicht? Und dort wird es ein bisschen besser. Ja, auch einfach, weil durch die Zinsen
und jetzt auch, wieder runtergegangen
genau,
sind,
und
geben die Leute einfach, wieder mehr aus.
Genau, also es wird auch gerade im Bau, ne, es ist wieder ein bisschen günstiger geworden, obwohl... Ja, also die Baupreise, was das Bauen kostet, hat sich nicht vergünstigt, aber zumindest die Finanzierungskosten sind etwas besser. Und der Einzelhandel, weil der Konsum zwar sich sehr schleppend erholt, aber doch erholt, findet der Einzelhandel auch wieder etwas stärker in die Spur. Die beiden Branchen stützen, würde ich mal sagen, schon ein bisschen die Lage. Und die Insolvenzzahlen, wenn man nur zählen würde, die werden sicherlich jetzt nicht fallen. Aber dass das jetzt nochmal stark in die Höhe schnellt, glaube ich nicht. Bei der Industrie kann schon passieren, dass noch in einzelnen Regionen wichtige Betriebe in die Insolvenz gehen oder restrukturieren müssen oder Sozialpläne haben. Das ist leider Gottes bei den Zahlen eher wahrscheinlich.
Bevor wir dann zum Budget und was man machen müsste, kommen muss, muss ich Ihnen eine Frage weitergeben, die man mir jetzt wiederholt gestellt hat. Wieso werden denn die Konjunkturprognosen alle paar Monate korrigiert und verschlechtern sich weiter? Wie gibt's das?
Naja, weil die Rahmenbedingungen, in denen die kleine offene Volkswirtschaft Österreich operiert, sich verschlechtert haben. Ne? Und da kann ich sagen, habt ihr das nicht vorausgesehen? Naja, wir haben im Herbst den Buchmachern geglaubt und haben gedacht, die Frau Harris wird Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
Ui, da hätte ich Ihnen gesagt, ich wette alles, dass es der Trump wird. Ich sage es mal vorsichtig mit Buchmachern.
Ja, also wir haben halt sozusagen, wir schauen uns ja auch, was die Währungsprognosen angeht, schauen wir im Prinzip wie die Finanzmärkte. Dort werden auch Wetten geschlossen mit Milliarden Euro an Wetteinsatz und das ist das, nach dem wir uns richten. Also das ist aber nur eine der Fehleinschätzungen gewesen.
Aber das heißt, Trump ist schon auch ein starker Faktor für das, was bei uns passiert.
Der trübt sozusagen die Aussichten im Exportgeschäft. Ja, also jetzt haben wir ja heute gehört, 25% auf Autos und Autoteile. Mhm. Autoteile sind für uns wichtiger noch. Mhm. Auch die deutschen Unternehmen, die durchaus in den USA produzieren, verwenden dort österreichische Teile. Mhm. Wenn da jetzt 25% Zoll drauf kommt, also all das hilft uns nicht. Aber das ist nicht das Einzige. Was wir auch nicht gesehen haben im Herbst, ist, dass die Trübsal, ja, die überall geblasen wird, die schlechte Stimmung, dass die nicht
also
besser
die Psychologie
wird,
jetzt.
Obwohl im Jahr 24, also wir haben richtig prognostiziert, der Arbeitsmarkt steht relativ stabil. Das haben wir richtig gehabt. Wir haben richtig prognostiziert, dass die realen verfügbaren Einkommen steigen. Die sind gestiegen. Im Durchschnitt haben die Österreicher einen Zuwachs bei ihren real verfügbaren Einkommen erlebt im letzten Jahr. Sie haben sich aber beim Konsum extrem zurückgehalten. Das ist Psychologie. Da tun wir uns schwer in der Wirtschaftsforschung, diese Auf und Abs der psychischen Verfasstheit eines Landes.
Weil mitunter geben Menschen Geld aus, wo man rätselt, wieso geben die jetzt Geld aus und dann sparen sie und man
sagt sich, warum. Es ist total zwiegespalten, weil es wird gereist. Ja, und nicht nur so im Dreistein-Segment. Also da sitzt das Geld locker, aber beim Kaufen von Kleidung gar nicht. Also es ist sehr durchmischt und auch die Signale, wir machen ja jedes Monat eine Großunternehmensbefragung, die hat in der Vergangenheit immer vorzeitig geholfen, Konjunkturveränderungen vorauszusehen. Wir fragen die Unternehmen zum Beispiel, wie schätzen Sie die Auftragslage ein? Wie schätzen Sie die Geschäftslage in 3 Monaten ein, in 6 Monaten ein? Da kriegen wir nach wie vor brav Antworten. Die Unternehmen fühlen das aus, aber es hat einen ganz schlechten Vorhersagewert aktuell. Ja? Also auch dort, die Unternehmen sagen, es wird besser. Aber es wird nicht besser. Also wir haben uns, glaube ich, kollektiv und nicht nur in Österreich, ähnlich in der ganzen Eurozone, aber mit nicht ganz so schlechten Zahlen wie bei uns, haben wir die Konjunkturentwicklung nicht pessimistisch genug gesehen.
Nicht pessimistisch genug gesehen hat unter Umständen die Regierung, also die vorherige Regierung sogar sicher, aber die jetzige Regierung, das Budgetdefizit. Das ja der Sparbedarf wird ja mit einem Wort noch größer sein als die schon beachtlichen Summen, die da genannt werden. Also wie hoch wird denn das ansteigen noch?
Naja, also was ist der Sparbedarf? Ja, also jetzt haben wir den Sparbedarf.
Wenn man diese 3% Defizitgrenze der EU.
Exakt. Wenn man das an der 3%-Grenze bemisst, dann ist es so, dass die 6,3 Milliarden, von denen man im Oktober geglaubt hat, dass sie uns auf die 3%-Grenze führen werden,
aber so hat die Regierung
jetzt
halt gerechnet.
Genau. Wenn man das Defizitverfahren vermeiden wollte, das sehr wahrscheinlich wird, wenn man deutlich über den 3 liegt. So, jetzt prognostizieren wir in der aktuellen Prognose ein Defizit von 3,3%. Ja, wir sind damit aber im optimistischen Bereich. Die Notenbank glaubt 3,8. Der Finanzminister glaubt eher über 4.
Ja.
Das heißt, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, nicht nur was die Konjunktur betrifft, sondern werden tatsächlich die 6,3, die wir jetzt schon verabschiedet haben, werden die zu 100%, zu 90% oder zu 50% umgesetzt. Wie sieht es aus mit den konjunkturbelebenden Maßnahmen? Wann greifen die? Also da gibt es ein paar Unsicherheiten.
Klar.
Wir glauben, die 4 sind übertrieben hoch. Ja, deswegen sind die 12 aus unserer Perspektive wirklich die obere Grenze. Aber es ist auch klar, 6,3
reichen
nicht. Es sind eher 9, sagen wir mal. Mhm.
Ja. Also irgendwo zwischen 9 und im Worst Case 12
zwischen 8
Milliarden.
Und, zwischen 8 und 12 oder so würde ich sagen, ja.
Wenn man das jetzt, gibt es viele Leute, die sagen, naja, nur weil die EU sagt 3% Defizitgrenze, warum müssen wir uns eigentlich daran halten?
Also zunächst mal, die Leute haben recht. Ja, die 3%, das ist eine aus dem Hut gezogene Zahl. Irgendeine Zahl braucht man aber. Ne? Wenn man sagt, das ist eh alles wurscht, ja, dann ist auch 5% nicht passend oder 12%.
Boah, dann muss man irgendwann
wir haben
mal
uns, genau, wir haben uns geeinigt. Und zwar auch erst ganz frisch wieder geeinigt, hat Österreich ja mitverhandelt in den europäischen Fiskalregeln, dass die 3% was bedeuten sollen. Und wenn man das tut, dann lädt man das ja auch mit einer gewissen Symbolik auf. Wenn man dann wieder sagt, das haben wir zwar vereinbart, und haben wir uns richtig angestrengt, dass die 3% reingeschrieben werden, und nachher ist uns das vollkommen egal, dann verliert man Glaubwürdigkeit und zwar nicht nur gegenüber irgendwelchen Bürokraten in Brüssel, die können uns sozusagen egal sein,
im Ernstfall, sein, ja.
Sondern gegenüber den Finanzmärkten, die in der Lage sind, wenn sie das Vertrauen verlieren, mit sehr viel höheren...
Gegen uns zu wetten.
Exakt, da haben wir sehr viel höhere
Und wenn Zinsen, die aber sagen. Gegen uns wetten, dann bedeutet das die nächste
das
Krise.
Das bedeutet Ungemach. Kann man auch wunderschön in den Statistiken nachschauen. Klar. Im Juni hat Frankreich gewählt nach verlorener Europawahl. Diese Parlamentswahl hat unklare Verhältnisse geschaffen. Keine klare Aussage bezüglich Budget. 0,3 Prozentpunkt mehr Zinsen. Umgelegt auf Österreich, 0,3 Prozentpunkte bei 400 Milliarden Euro Schuldenstand, bedeutet allein nur dieser kleine Schluck, die 0,3 Prozentpunkte, 1,2 Milliarden mehr pro Jahr. Mhm. Ja, und das sind nur die 0,3. Wenn man Pech hat und es ist viel mehr als 0,3,
also
das ist zu vermeiden, weil das ist wirklich Geld, das man anderswo in Österreich besser einsetzen könnte.
Okay, aber das heißt, aus Ihrer Sicht muss man das jetzt sanieren. Was passiert, wenn wir das nicht sanieren?
Dann droht eben, dass die Finanzierungskosten für den Staat deutlich teurer werden, aber nicht nur für ihn, sondern an den 10-Jahres-Zinsen, die der Staat bezahlt, hängt auch zum Beispiel die Refinanzierung der Banken. Damit hängen dann daran die Kredite für Immobilien.
Damit geht es wieder zum Konsumenten.
Exakt. Insofern ist es in unser aller Interesse. Ja, wer Interesse hat an diesem Wirtschaftsstandort, muss Interesse haben, dass die Finanzierungskosten nicht nach oben ausbrechen.
Aber kann man solche Summen realistisch, Sie haben jetzt gesagt, 8 Milliarden ist die Untergrenze, also irgendwo zwischen 8 und 12 Milliarden realistisch ohne harte Einschnitte durchbringen?
Nein, ich glaube, harte Einschnitte sind unvermeidlich. Und vor allem sind sie deswegen unvermeidlich, weil wenn man 3 Jahre eine Schrumpfung der realen Wirtschaftsleistung hat, gleichzeitig aber es schafft, und das haben wir in Österreich geschafft, die verfügbaren Einkommen der Haushalte nicht nur zu stabilisieren, sondern sogar steigen zu lassen. Irgendwann mal geht der Betrug auf, sage ich mal. Irgendwann mal sieht man, das geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig Rezession haben, 3 Jahre in Folge, aber die Löhne steigen mit oder sogar über der Inflationsrate.
Also das war aus Ihrer Sicht der größte Fehler?
Es war ein Fehler, dass wir die Inflation nicht frühzeitiger bekämpft haben. Sodass
haben aber
wir,
einige gewarnt.
Das ist richtig. Da hat auch sicher die Wirtschaftsforschung lange gebraucht, ja, um es zu verstehen. Aber das muss man jetzt im Rückspiegel sagen, war ein Fehler. Man hätte früher und entschiedener beginnen müssen. Ich kann mich erinnern, wir
in
haben.
In dem Fall heißt das aber auch kurzfristig in den Markt einzugreifen, damit nicht diese Lohnspiralen losgehen.
Das hätte bedeutet, zum Beispiel das iberische Modell durchzusetzen. Das hat man ja
versucht.
Vielleicht
erklären Sie das kurz.
Iberisches Modell heißt, dass man die Verwendung von Gas bei der Stromgewinnung bezuschusst hätte und damit den kompletten Strommarkt vom Marktpreis des Gases entkoppelt hätte. Das haben die Spanier gemacht.
Ja.
Österreich war eigentlich auch dafür. Ich weiß, dass der Bundeskanzler in Brüssel dafür eingetreten ist, aber am Herrn Habeck gescheitert. Ja. Da hätte man sehen müssen, kann man nicht solche Dinge auch im Alleingang machen. Gewisse Dinge haben wir gemacht. Wir haben eine Strompreisbremse gemacht, die hat auch gewirkt. Spät, aber doch und früher als die Deutschen.
Stimmt, ja. Aber die sind ja auch in einer schlechten Situation. Ja.
Nicht so schlecht wie bei uns, aber wir haben auch eine bescheidene, aber doch Mietpreisbremse gemacht.
Sehr, sehr spät.
Sehr, sehr spät, genau. Da sind jetzt nicht, waren jetzt nicht wir dran beteiligt, weil wir ungefähr ein Jahr vorher schon gesagt haben, es muss was passieren. Also man hat kollektiv, würde ich sagen, zu spät die Bremse
gezogen. Aber übersetzt, bevor wir zum Ausblick kommen, hätte man rechtzeitig in den Markt eingegriffen mit solchen Mitteln, wäre die Situation jetzt nicht so dramatisch. Also es wäre
Es wäre ein Element gewesen. Es gab auch andere Themen. Nicht? Also wir haben in den Krisenjahren wahrscheinlich punktuell jedenfalls überfordert. Und damit das Budget sozusagen überstrapaziert, Geld, das uns jetzt fehlt. Ja? Wir haben auch vor lauter Krisenbekämpfungspolitik die Reformen, die ja durchaus diskutiert wurden, ich sage mal, die eigentlich sehr richtige und wichtige Arbeitsmarktreform, die Martin Kocher geplant hat, die hat nicht stattgefunden, weil Krise war und man genügend Aktivität hatte, die Reformen nicht passiert, auch das rächt sich. Also man kann nicht nur sagen, hätte man nur die Inflation bekämpft, wäre alles gut, das würde nicht reichen.
Was würden Sie der Regierung jetzt anraten oder was ist Ihrer Meinung nach jetzt dringend zu machen, damit man es in den Griff kriegt?
Ja, ich glaube, es braucht noch deutlich mehr, als im Regierungsprogramm steht. Es braucht jetzt, so wie in Deutschland auch, einen Doppelwumms, ja, also einen nationalen Kraftakt. Aber anders als in Deutschland kann man nicht sagen, wir borgen uns nur noch mal 1.000 Milliarden aus.
Ich wollte gerade sagen, weil die geben gerade sehr viel Geld aus.
Genau, das geht nicht. Wir müssen andere Wege finden, glaubwürdig zum Beispiel zu sagen, ab 2028 sind die Lohnnebenkosten um 3 Prozentpunkte geringer und wir haben einen Plan, wie wir das finanzieren können. Das müsste man jetzt ausarbeiten und jetzt umsetzen. Wir werden auch wahrscheinlich ehrlich sein müssen und sagen, wenn die Wirtschaftsleistung schrumpft, und zwar nicht einmal kurzfristig, sondern jahrelang schrumpft, dann können nicht die Einkommen, ob das jetzt Pensionen sind, Sozialleistungen sind, öffentliche Gehälter sind, die können sich nicht von diesem Trend einfach abkoppeln, als wäre da nichts.
Das heißt nicht mehr die Inflation abgelten für Pensionen, für öffentlichen Dienst.
Nicht, dass ich mir das wünschen täte. Nicht? Also ich möchte es hier nicht.
Aber Sie sind der Meinung, es ist nötig.
Es wird kaum anders gehen. Ne? Wir können nur, wie bei einem Unternehmen auch, wir können das sozusagen ausschütten, was wir erwirtschaften. Man kann Krisen übertauchen, das haben wir auch gemacht, aber irgendwann ist das Übertauchen nicht mehr möglich und man muss Strukturen anpassen.
Aber jetzt sage ich das, was wahrscheinlich einer in dieser Regierung sagen wird, nämlich das sozialdemokratische Teil. Das ist ja schön und gut, wenn die breite Masse, Sie haben jetzt gesagt, die Beamten, die Pensionisten, die Sozialleistungen in weiterer Folge, natürlich alle anderen Löhne, weil wenn einmal Amt gegangen ist, Sie wissen, was jetzt kommen wird, dann werden Sie sagen, aber was ist mit den breiten Schultern gemeint, ist natürlich die Millionäre.
Ja. Das sehen wir dann zum Beispiel bei der Diskussion um eine Erbschaftssteuer, die schwierig ist.
Die wieder mit den anderen zwei Parteien noch nicht durchsetzbar ist.
Das hat ja auch der Finanzminister ausgeschlossen, ja, weil er die politische Realität kennt.
Genau.
Allerdings, ich sage mal, wir werden ein paar Tode sterben müssen. Nicht? Also jeder wird was einbringen müssen.
Jede Seite muss was, okay?
Dass das geht, hat ja diese Regierung jetzt schon mehrmals gezeigt. Die ÖVP ist, so wie ich das sehe, bereit, obwohl sie eigentlich nicht möchte, ja, aber sie ist bereit, ein Defizitverfahren zu akzeptieren.
Wäre das ein Drama für dieses Land?
Nein, ich glaube, das ist kein Drama. Ja. Man kann es natürlich zu einem Drama machen und dann wird es auch ein Problem. Aber wenn man
aber
das cool und professionell, konstruktiv mit Brüssel angeht, ist das, wir hatten das ja auch schon in Österreich, also das ist zu machen. Ja. Aber der Punkt ist, die ÖVP scheint mir bereit zu sein, zu sagen, okay, machen wir. Es braucht aber natürlich dann auch auf der anderen Seite ein Entgegenkommen. Also aber diese Regierung scheint mir, kann Kompromiss, und wir werden noch sehr viel mehr Kompromiss brauchen, damit wir diese österreichische Volkswirtschaft wieder auf Schiene bringen.
Zum Abschluss schon, wie viel Zeit hat denn die Regierung noch, um zu handeln, also jetzt zu adaptieren und mutigere Schritte zu setzen?
Nicht viel Zeit, das muss jetzt passieren. Ich würde sagen, es passiert nochmal die Wien-Wahl. Danach ist ein Fenster von, weiß ich nicht, 2,5 Jahren oder 3, wo keine großen Wahlen in Österreich stattfinden. Dieses Fenster muss man nutzen, und zwar indem jetzt schon, also auch durchaus gerne schon bevor der Wahltermin in Wien stattfindet, dass man jetzt schon sagt, wie gehen wir es an, was machen wir, wir werden Förderungen kürzen müssen, das wird die Wirtschaft treffen, wir werden uns fragen müssen, wie kriegt man die schlechte Ertragslage, wenn man so will, die Wirtschaftslage, wie kriegt man das übersetzt auch, damit die Wirtschaft wieder eine Balance findet. Ja, da wird man vorbereiten müssen, man wird Pläne ausarbeiten müssen, man wird sich auch fragen müssen, die breiten Schultern, wie kann man das machen, ohne dass die Schwächsten und denen uns ohnehin schon schlecht geht, noch stärker sozusagen in den Kakao gedrückt werden. Also man wird an diesen Ausgleichsmechanismen arbeiten müssen. Ganz viele Dinge lieber jetzt beginnen, damit man in 3 Jahren eine ganz andere wirtschaftliche Lage vorfindet.
Aber nur sparen ist ja meistens trotzdem ein Problem für einen Wirtschaftsstandort. Da wird ja dann die berühmte Psychologie erst recht schlagen. Dann werden die Leute noch mehr das Wenige, das sie haben, oder das Weniger Werdende horten. Was kann man denn oder was muss man machen, um den Standort anzukurbeln?
Das ist, danke, dass Sie das so klar sagen. Genau, das Sparen per se ist natürlich ein Konjunkturgift. Drum braucht es auch, und das haben wir eigentlich auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt, es braucht eben auch die Strukturreform. Mhm. Und die müssen so sein, dass zum Beispiel die Wirtschaft versteht, ja, mit diesen Reformen ist wieder mehr Wachstum möglich. Mhm. Dass sie dann investieren, nicht? Und sagen, ja, wenn ich weiß, es wird tatsächlich die Bürokratie abgebaut und nicht nur ein bisschen und wo es halt leicht geht und mit viel großem Gerede, aber ohne echten Effekt. Ja? Oder Lohnnebenkosten, nicht nur unter Finanzierungsvorbehalt, sondern wirklich. Ja? Mhm. Wenn es diese Aussicht gibt, dass sich Strukturen verändern, dann kann es sogar sein, dass aus diesen Reformen ein neuer Mut, eine neue Zuversicht erwächst. Mhm. Und das Sparen wird außerdem auch leichter. Die Reformen sollen ja Produktivität anschieben. Mit mehr Produktivität können wir uns höhere Löhne leisten. Wenn die Produktivität aber wie in den letzten 3 Jahren schrumpft, und zwar heftig schrumpft, die Löhne aber steigen, dann ist das mit der Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten, wo wir mit den Chinesen, mit den anderen Schwellenländern, mit den Deutschen und Eurozonenländern in Konkurrenz stehen, ganz schwierig. Nicht? Deswegen, es braucht diese Zuversicht, Strukturreformen sind mindestens so wichtig wie die Sparpolitik.
Gut, dann vielen Dank für dieses interessante Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.